Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger und einer Riesenüberraschung im Basketball. Da läuft in München ja derzeit das Finalturnier um die deutsche Meisterschaft. Und für den Titelverteidiger und Gastgeber lief das im Viertelfinale gar nicht gut. Das Hinspiel gegen Ludwigsburg hatten die Bayern überraschend schon mit 83-87 verloren. Edgar Endres in München, die Bayern gewannen zwar das Rückspiel, 74-73, aber es reichte nicht.
Ja, mit einem Punkt Vorsprung haben sie gewonnen, aber es war eine zittrige Angelegenheit. Diese letzte Minute in der Arena hier im Audidom. Bayern mit zwei letzten Möglichkeiten. Einen freien Wurf vom Lucic und dann ein Foulspiel von Koponen. Im Gegenzug machen die Ludwigsburger nur einen Freiwurf rein. Also es hätte auch andersrum ausgehen können, aber am Ende waren die Bayern aber auch so fair, wie zum Beispiel auch ein Danilo Bartel, um zu sagen, okay, alles in allem war eben Ludwigsburg ein Tick besser, ein bisschen ausgepuffter. Wir hatten vor allem in der Crunch-Time, in den letzten zwei Minuten, nicht die Nerven und nicht die Psyche, um das Ding hier zu rocken.
Im Hinspiel waren viele Ballverluste und schwache Offensiv-Rebounds schuld. Woran lag es diesmal?
Ja, ähnlich. Es waren am Schluss die Turnovers, die Ballverluste, die freien Würfe wurden nicht getroffen und die Mentalität hat Marko Pešić angesprochen, das ist der Geschäftsführer. Er hat gesagt, wir haben einfach im Kopf nicht so frei gewirkt, um dann eben auch diese nervliche Belastung zu stemmen. Und da waren die Ludwigsburger freier, weil sie wahrscheinlich auch weniger zu verlieren hatten als der zweifache deutsche Meister zuletzt in eigener Halle. Also das war auch eine ganz enge Geschichte, was eben die Psyche angeht.
Der Top-Favorit ist raus, Ludwigsburg als erstes Team im Halbfinale. Die Frage, wer heute Abend den Ludwigsburgern nun gefolgt ist, die erübrigt sich ja wahrscheinlich schon. 101-61 hatte Ulm die Frankfurter im Hinspiel weggeputzt. Was boten die Ulmer heute? Wieder Show oder schon Gang?
Ja, zunächst war es schon Gang. Die erste Halbzeit war absolut ausgeglichen. Die Frankfurter führten zur Pause sogar mit einem Punkt. Auch während des dritten Viertels war es lange Zeit eng. Aber am Ende zogen einfach die besseren Ulmer davon. Vor allem ihre Drei-Punkte-Quote war überragend an diesem Abend. Also da hatten sie wirklich ganz klare Vorteile, fast 60%. Und mit einem Andy Obst, einem Archie Goodwin und vor allem mit einem Dylan Ossetkowski waren die drei Jungs auf dem Parkett, die die meisten Punkte geschafft haben. Frankfurt ein anständiger Verlierer, aber alles in allem chancenlos gegen diese bärenstarken Ulmer.
Vielen Dank an Edgar Endres in München. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Morgen geht es dann weiter mit den Viertelfinals beim Finalturnier im Basketball. Berlin gegen Göttingen und Bamberg gegen Oldenburg lauten dann die Paarungen. Berlin gegen Göttingen ganz klar Favorit nach dem 93-68 im Hinspiel. Und Bamberg gegen Oldenburg, das wird ein spannendes Spiel. 81-86 hier ist es da im Hinspiel zugunsten von Oldenburg. Zwei Spieltage vor Ende der Fußball-Bundesliga sind zwei Entscheidungen bereits gefallen. Bayern ist wieder Meister und Paderborn abgestiegen. Ein Schicksal, das Werder noch abwenden will. Dafür aber müssen die Bremer Samstag in Mainz punkten. Michael Spindler mit einem Ausblick auf das Abstiegsduell. Der Vorletzte aus Bremen gegen den Viertletzten aus Mainz.
Der unerwartete Sieg der Mainzer in Dortmund hat die Ausgangsposition im Abstiegskampf zwar deutlich verbessert, aber nicht komplett entschärft. Sportvorstand Ruven Schröder weiß, wenn Mainz nicht bis zum letzten Spieltag zittern will, dann muss ein Sieg gegen Bremen her.
Es ist kein Endspiel, weil dementsprechend es dann noch ein Spiel gibt. Das ist ein Matchball und den möchten wir verwandeln.
Auf der anderen Seite droht Bremen bei einer Niederlage der direkte Abstieg. Trainer Florian Kohfeldt ist die Bedeutung des Spiels vollkommen klar.
Es geht in der Tat um alles für uns. Es geht darum, in dieser Liga zu bleiben. Und da hilft uns nur ein Sieg in Mainz. Das wissen wir. Das weiß allerdings auch die Mannschaft.
Was Kohfeldt Hoffnung machen könnte, ist die Tatsache, dass Mainz nach überzeugenden Leistungen selten nachlegen konnte. Die fehlende Konstanz begleitet Mainz 05 schon die ganze Saison. Kein Thema aber für Trainer Achim Bayerlorzer.
Es interessieren keine Statistiken. Es geht jetzt um dieses eine Spiel. Es gibt keine Alternative. Wir müssen uns auf uns konzentrieren, alles abrufen und wollen uns am Ende durchsetzen.
Die Abstiegskämpfe der vergangenen Jahre haben aber auch gezeigt, dass die Mainzer hellwach sind, wenn es darauf ankommt. Die Gegenwehr der Bremer wird allerdings immens sein. Man darf davon ausgehen, dass Werder nach 40 Jahren Erstliga-Zugehörigkeit den Gang in die zweite Liga um jeden Preis verhindern will.
Michael Spindler war das mit dem Ausblick auf das Abstiegsduell. Der Schaden aus der sogenannten Infront-Affäre soll sich nach einem Spiegelbericht für den DFB auf 40 Millionen Euro belaufen. Das Schweizer Unternehmen Infront hatte bis 2018 den Auftrag, Bandenwerbepartner für Spiele der Nationalelf zu beschaffen. Dabei soll es zu Korruption gekommen sein. Im vergangenen Jahr entließ Infront einen leitenden Angestellten, gegen den ein Strafverfahren wegen Untreue eingeleitet wurde. Das DFB-Pokalfinale der Frauen bleibt mindestens bis 2023 in Köln. DFB-Präsident Fritz Keller bezeichnete die Domstadt bei der Bekanntgabe der Entscheidung als optimalen Austragungsort. Die Welthandelsorganisation WTO wirft Saudi-Arabien im Hinblick auf Sportübertragungen Verstöße gegen geistige Eigentumsrechte vor. Das Land habe den Piratensender BeOutQ, der Sportereignisse ohne die dafür nötigen Lizenzen überträgt, nicht strafrechtlich verfolgt. Der Fall könnte nicht nur Folgen für Saudi-Arabien haben, sondern auch für den Premier League-Club Newcastle United. Bei dem wollen die Saudis nämlich einsteigen. Heinz-Peter Kreuzer mit den Hintergründen.
Die Welthandelsorganisation WTO gibt einer Beschwerde Katars von 2018 in großen Teilen recht. Das dreiköpfige WTO-Panel entschied, dass Saudi-Arabien den katarischen Sender beIN an der Ausstrahlung in seinem Land hindere. Zudem weigert sich das Königreich auch, gegen BeOutQ vorzugehen. Der Piratensender stiehlt das Signal von hochwertigen Sportübertragungen von beIN und überträgt sie unter anderem in Saudi-Arabien und Ägypten. Das katarische Unternehmen hält die Übertragungsrechte im Mittleren Osten und Nordafrika für viele der teuersten und bekanntesten Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen der Welt. Das saudische Vorgehen verstößt nach Auffassung des Gremiums gegen WTO-Regeln. Es forderte Saudi-Arabien auf, die verpflichtenden Regeln des sogenannten TRIPS-Abkommens über geistiges Eigentum einzuhalten. Das Abkommen sieht vor, dass Länder strafrechtliche Verfahren und Sanktionen in Fällen von Urheberrechtspiraterie zulassen müssen. Das Gremium akzeptierte zwar die Auffassung der Saudis, Sendern aus Katar aus Gründen der nationalen Sicherheit Rechtsmittel in Saudi-Arabien zu verweigern. Das Panel sagte jedoch auch, dass dies Saudi-Arabien nicht von der Verpflichtung entbinde, selbst gegen Lizenzpiraterie im eigenen Land vorzugehen. Der englische Rechtsanwalt und Sportrechtsexperte Tom Horton sieht einen weiteren Aspekt.
Ich glaube, für die meisten Leute sind die Ergebnisse der WTO und die Vorschriften, denen Saudi-Arabien folgen muss, der wirklich interessante Punkt.
Mit Genugtuung nahmen der Fußball-Weltverband, die Europäische Fußballunion, die Bundesliga und die spanische La Liga den Report auf. Sie hatten, wie auch die englische Premier League, die Beschwerde Katars unterstützt. Nun aber schweigt die Premier League. Dabei hatte sie im vergangenen Jahr BeOutQ noch hochorganisierte und ausgeklügelte Rundfunkpiraterie vorgeworfen. Aber jetzt steht ja der öffentliche Investmentfonds Saudi-Arabiens vor der Übernahme von Newcastle United. Nur der Owners and Director Test der FA Premier League steht noch aus. Aber genauso wie die Proteste gegen Menschenrechtsverletzungen wird auch die WTO-Entscheidung keinen Einfluss auf das Ergebnis des Tests haben, meint Jurist Tom Horton.
Es gibt keine Anforderung in diesem Owners and Directors Test für Ethik, Charakter und Moral. Sie sind auf ihre Vorschriften fokussiert.
Und die Vorschriften beziehen sich hauptsächlich auf finanzielle Angelegenheiten und ob der Investor schon an einem anderen Club beteiligt ist. Tom Horton.
In dem WTO-Report wird der öffentliche Investmentfonds Saudi-Arabiens nicht erwähnt. Und so steht nichts in dem Report, was die Übernahme gefährden könnte.
Denn in dem 125-seitigen Bericht der WTO ist nur von Anscheinsbeweisen die Rede, dass BeOutQ von Personen oder Organisationen betrieben wird, die der Gerichtsbarkeit Saudi-Arabiens unterstehen.
Heinz-Peter Kreuzer berichtete. Bayern München steht beim Werben um Wunschspieler Leroy Sané offenbar kurz vor dem Durchbruch. Sané möchte von Manchester City zu einem anderen Club wechseln, sagte Man Citys Teammanager Pep Guardiola. Die Bayern gelten seit geraumer Zeit als Traumziel des früheren Schalkers. Gerade mal 2 Tage im Amt hat der kommissarische Präsident der Deutschen Eisschnelllaufgemeinschaft DESG, Matthias Große, den früheren Verbandsarzt Gerhard Lutz zurückgeholt. Große ist Unternehmer, Lebensgefährte von Claudia Pechstein und auch umstritten. Er hat Fürsprecher wie DOSB-Präsident Alfons Hörmann, aber auch viele Gegner. Wie laut die werden, hängt davon ab, ob Große sein Versprechen einlöst, meint Rainer Erdmann, der Sprecher der Initiative DESG retten. Große kündigte an, die leeren Verbandskassen mit Hilfe neuer Sponsoren aufzufüllen.
Wenn er wirklich jetzt in den 3 Monaten viele Dinge, die er zu Recht kritisiert hat, wo er gesagt hat, er hat Konzepte, Netzwerke und Geld und auch den klaren Willen zu ein, oder die Basis einzubeziehen, wenn er das schafft, und da wird ihm sicherlich, mit denen die persönliche Erfahrung hatten, zu Recht ein gesundes Misstrauen entgegengebracht, dann ist er der Richtige. Ich halte diese Aufgabe für fast unlösbar, aber er soll jetzt diese Chance haben.
Er muss sie allerdings schnell nutzen. Die Präsidentenwahl steht bei der Verbandsversammlung im September an. Der frühere Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi hat sich bei einem Unfall in der Toskana schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der 53 Jahre alte Italiener war bei einem Handbike-Rennen am Start. 2001 hatte er bei einem Autorennen auf dem Lausitzring beide Beine verloren. Das war Sport aktuell mit Bernhard Krieger. Einen schönen Abend noch.